ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Ich lade Sie heute ein in den Club, den Oktoberclub. Der erste und wohl berühmteste Singeclub der DDR ist heute unser Thema. Wie fing alles an und wohin ging die Reise im Laufe der Jahre? Das wollen wir heute erfahren. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Der Oktoberclub im Exquisit-Podcast. Eine politische Botschaft oder einfach nur Freude am Singen? Der Wunsch nach Austausch und gemeinsamem Musizieren war dabei allen Mitgliedern gemeinsam. Das sagt auch mein heutiger Gast, der Musikwissenschaftler, Musiker und frühere Leiter des Oktoberclubs, Jens Quandt. Und er fasst den Oktoberclub so zusammen.
Der Oktoberclub war eigentlich Spiegel der Gesellschaft, in dem es im Club alle Arten von Charakteren gegeben hat. Es gab die Karrieristen, es gab die, die aus Überzeugung unterwegs waren, es gab die Rebellischen, die Oppositionellen. Alles das hat den Club ausgemacht und insofern hat sich auch das Gesicht des Clubs immer wieder verändert. Im Innern auf jeden Fall ein wirklich sehr professioneller, kreativer, künstlerisch auf einem hohen Niveau unterwegs seiender Haufen, Freizeithaufen.
Dabei trat der Oktoberclub nicht nur in der DDR und in sozialistischen Bruderländern auf, sondern gab tatsächlich weltweit Konzerte, sagt Jens Quandt.
In Mexiko, in Griechenland. In Griechenland gab es eine Veranstaltung, wo der Oktoberclub aufgetreten ist und wo die auf einer Riesenbühne, die damals, glaube ich, sogar aus West-Berlin bzw. aus Westdeutschland zur Verfügung gestellt wurde. Das war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Bühne, die sonst immer beim Rockpalast genutzt wurde oder die Technik. Dort auf einem Riesengelände in Griechenland gespielt, unter anderem eben auch mit Mikis Theodorakis zusammen. Also das hat es gegeben und es gab natürlich genauso die Verbindung in den Osten hin, in die Tschechoslowakei, in die Sowjetunion. Also beide Richtungen waren da möglich.
Der Oktoberclub im Exquisit-Podcast mit Geschichten und Erinnerungen an die Singebewegung in der DDR. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf den Oktoberclub mit Ihnen. Von Liedermachern und Singeclubs erzählen wir heute. Das geht los, geht nach vorne los. Wir sind heute mit Gitarre und Gesangbuch unterwegs. Wir lauschen noch einmal dem Oktoberclub. Und nein, was so klingt, als wäre es vielleicht ein Lesezirkel oder Buchclub gewesen, hatte zwar durchaus Worte, jedoch auch Töne. Wir wollen den ersten Singeclub der DDR genauer kennenlernen und uns erinnern. Doch was war das? Wenn Sie jemand fragen würde, wie würden Sie demjenigen erklären, was der Singeclub war? Und was ist eigentlich ein Singeclub? Ist das nicht einfach nur ein Chor? Mein Kollege Dirk Henze fasst zusammen.
Es gibt sie, die Ohrwürmer beim Festival des politischen Lieds. Der hier ist auf jeden Fall Nummer eins.
Sag mir, wo du stehst.
Mit diesem Lied des Oktoberclubs bekam jeder ambitionierte FDJ-Nachmittag seine Richtung. Sag mir, wo du stehst. Im Kleinen der Hilferuf eines Blauhemdträgers, der zu spät zur Mai-Demonstration kommt und im Gewimmel seine Leute sucht.
Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst.
Im Großen eine Aufforderung zum politischen Bekenntnis. Die oder wir.
Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück.
Folkmusik ist gesungene Lebensbetrachtung, Sinnsuche auf selbstgemachter Musik. Erfunden im Kapitalismus, etwas eindimensional verfeinert im Sozialismus. In der DDR zündete den Funken dazu tatsächlich ein Kanadier mit der Hootenanny-Bewegung. Junge Menschen finden sich und werden kreativ. Eine Idee, die SED schließlich so gut fand, dass sie meinte, die sollte von ihr sein. Mit der konnte man beispielsweise eine Stellungnahme zu Republikflüchtlingen auch mal singen.
Was sollen wir mit solchen Leuten? Ist gut, dass man sie ziehen lässt.
Natürlich war das eine legitime Meinung, die kann man auch darbieten. Aber andere Meinungen bekamen eben nicht diese Bühne. Die Singeclubs als Sprachrohr, obwohl da drin längst nicht nur lebensfremde Fahnenschwinger saßen. Die wussten, was los ist im volkseigenen Betrieb sozialistischen Vorbilds.
Wenn dein Chef dir guten Sache treu ergeben scheint, ja vor Treue und Ergebenheit fast Tränen weint. Und du meinst, dass er als Leiter und als Mensch versagt, weil er Walter Ulbricht links gern überholen mag.
Ja, dann mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn's nicht klappt, dann steck dich gleich zurück.
auch in der Schule. Die Singeklubs hatten offene Augen.
Wenn der Direkt seiner Schule eine Meldung produziert, dass die FDJ-Arbeit zu prächtig funktioniert, und du weißt ganz sicher, dass das eben nicht so stimmt, und du meinst, es wäre besser, wenn man's ernst nimmt,
ja, dann mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag.
Na, wenn's weiter nichts ist, hätte dafür halt nur jemand da sein müssen, der auch offene Ohren hat.
Wir erinnern uns heute an die Singebewegung in der DDR und an den Oktoberclub. Seinen Namen erhielt er einst im März. Von den Anfängen bis zum Ende nach dem Umbruch in der DDR erlebte der Club selbst Wandlungen und Umbrüche. Was als Singebewegung 1966 begann, zog bald überall im Land die Jugend in die Singeclubs. An Berufsschulen, Universitäten und Hochschulen. Bis zu 4000 Singeclubs gab es in den 70ern in der DDR. Und das alles nach seinem Vorbild. Der Oktoberclub, dem auch später prominente Künstler angehörten. Die Singeclubs begeisterten viele junge Menschen und motivierten sie zum Singen. Dabei war der Singeclub auch die Wiege vieler Liedermacher. Ein Ort, aus dem später die Liedermacher hervorgingen. Doch was war er denn nun, der Club? Und warum war er? Wie es dazu kam und wie es war, im Club zu sein, das erfahren wir von Jens Quandt. Der Musiker und Musikwissenschaftler war der letzte Leiter des Singeclubs und er erzählt uns vom Oktoberclub. Herzlich willkommen im Exquisit-Podcast, Herr Quandt.
Hallo, Frau Tröger.
Sie waren der letzte Leiter des Oktoberclubs. Von wann bis wann waren das?
In den Club gekommen bin ich 1987 im Herbst. Das war im Oktober und ging dann bis, ja, ich würde jetzt sagen 1990, wobei sich der Oktoberclub nie wirklich aufgelöst hat. Also ich sage immer spaßeshalber, als Lebensgemeinschaft gibt es ihn immer noch.
Haben Sie vorher da auch mitgesungen, bevor Sie Leiter wurden?
Nein. Ich bin 1987 nach Berlin gekommen zum Studium und bin dann von einer Sängerin des Clubs bei einem Konzert von Hermann van Veen angesprochen worden. Mit dem Satz, der Club möchte dich sprechen. Und ich war jemand, der den Oktoberclub bis dahin auch nur aus dem Fernsehen kannte, beziehungsweise auch von Veranstaltungen der Singebewegung. Und sagte, welcher Club denn? Und dann sagte sie, na, der Oktoberclub. Und dann bin ich eine Woche später zur Probe des Oktoberclubs, das war ein Dienstag, weiß ich noch, weil die Proben waren immer montags und dienstags. Montags war die Instrumentalistenprobe und dienstags probte dann der ganze Club, hingegangen. Und dann wurde mir eröffnet, dass man Interesse an mir hätte, weil ich ja sowohl Klavier als auch Gitarre spielen würde. Und gerade zwei Mitglieder des Clubs, der ehemalige langjährige künstlerische Leiter, der Gitarre gespielt hat, hauptsächlich den Club verlässt. Und ein anderer, der Keyboards und ebenfalls Gitarre gespielt hat oder ein bisschen Mandoline. Und das galt es zu ersetzen und da wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte.
Der Club möchte dich sprechen. Das klingt ja jetzt so ein bisschen, musst du ein bisschen an den Paten denken.
das hat ja auch so ein bisschen, ja, das war schon ein bisschen schräg. Also, mhm. Ja.
Willkommen in der Familie, Junge.
Ja, ja.
Dann können wir ja vielleicht auch gleich mal so gucken, wie das überhaupt alles anfing. Wann entstand denn überhaupt der Oktoberclub?
Das reicht schon in die Zeit meiner Geburt zurück, sage ich mal. Das war in den 60er Jahren und das war in der Zeit, als Mitte der 60er das Deutschlandtreffen stattgefunden hat. 1964 wurde ja damals auch Jugendradio DT64 gegründet beispielsweise. Und das war ja so eine Zeit des Aufbruchs auch. Und in der Zeit gab es schon jemanden, der aus Kanada in die DDR schon 1959 gekommen war, nämlich Perry Friedman. Und der brachte das, was so auch dann mit dem Aufbrechen der Folk-Protestsong-Bewegung in den USA und auch aber in Westdeutschland einherging, die Idee des Hootenanny. Hootenanny bedeutet so viel wie Rundgesang, also gab eigentlich gar keine Bühne in dem Sinne, sondern die Leute haben sich einfach getroffen, zusammengesetzt und gemeinsam miteinander gesungen. Die Gitarre ging rum und jeder hat irgendwas gesungen. Das waren in erster Linie natürlich vermutlich auch erstmal Traditionals, also Volkslieder, aber auch englischsprachige Lieder natürlich. Und daraus ist dann später der Oktoberclub entstanden. Am Anfang gab es also diesen Hootenanny-Club. Der erste entstand, wenn ich das richtig weiß, im Februar 1966 eben in Berlin. Also der Vorläufer des Oktoberclubs. Und ein Jahr später war es dann so, dass in der DDR die Räume enger wurden und man plötzlich auch der Meinung war, man müsse also diese Aufbruchsstimmung doch ein bisschen einfangen, die so 1963 auch beispielsweise mit den Beatles natürlich, also die waren ja auch in der DDR bekannt. Das war ja nicht so, dass das alles an der DDR vorbeigegangen wäre. Es ist ja sogar damals eine Amiga-Platte erschienen mit den Beatles. Und das schwappte natürlich alles bei den Jugendlichen mit rein. Und dann wurde es aber wieder enger, 1965 speziell mit dem 11. Plenum, wo dann auch gesagt wurde, dass diese ganzen westlichen Einflüsse doch gestoppt werden sollten. Und so wurde dann auch an den Club herangetragen, dass Hootenanny ist also ein englischer Begriff und der muss weg. Und dann kam es im Februar 1967 dazu, dass damals also auf Anordnung des ZK der damalige Kulturchef der FDJ beim Oktoberclub erschien und beauftragt war, eine Namensänderung zu bewirken. Das war, soweit ich das weiß, relativ ultimativ. Und er kam aber dann schon mit einem Vorschlag, anknüpfend an einen politischen Club, den es in West-Berlin damals gab, der sich Sa-Ira nannte. Und sozusagen, um das schmackhaft zu machen, bedeutet ja auf Deutsch, das wird gehen oder wie wir ja auch manchmal in letzter Zeit gehört haben, wir schaffen das. Und das war die Idee zu sagen, okay, wir geben dem Club vielleicht einen Namen, der mit der Sowjetunion zu tun hat. Und so kam der Brückenschlag zu der Oktoberrevolution im Jahr 1917. Und so kam es zum Oktoberclub. Später wurde dann auch noch gesagt, ja, Gründung der DDR lag ja auch im Oktober 1949. Aber der hauptausschlaggebende Gedanke war eben dieser Brückenschlag zur Oktoberrevolution 1917 in Russland.
Jetzt hört man ja ganz oft von dieser sogenannten Singebewegung. Was hat es damit auf sich und hat das der Club dann auch so aufgegriffen für sich, auch, ich sag mal, festgelegt, dass er diese Singebewegung, diesen Gedanken der Singebewegung auch mit sich tragen möchte?
Eigentlich gar nicht. Das ist ja oft so bei Bewegungen, da gibt es immer aufsteigende Wellen, absteigende Wellen. Und der Oktoberclub hat sich eben einfach aus dem Wunsch heraus gegründet, gemeinsam zu singen, Spaß zu haben, eine tolle Zeit. So. Und dieser Zugriff, der dann in ideologischer Art in den Jahren erfolgt ist, kam mit der zunehmenden Popularität, mit der Professionalisierung, sodass dann vornehmlich eben auch die FDJ sich damit beschäftigt hat, also mit dem, was der Oktoberclub gemacht hat. Dann gab es also auch Diskussionen eben über Inhalte, über Texte, über Musik, über Programme und alles. Und in dieser Aufbruchphase in den 60er Jahren ist es damals durchaus noch so gewesen, dass auch das, was an Singeclubs damals in dieser Zeit entstanden ist, die dann mit der Gründung des Oktoberclubs sagten, ach tolle Sache, das waren also keine FDJ-Gründungen oder ähnliches, sondern das waren wirklich junge Menschen, die einfach Lust hatten, Musik zu machen. Man darf nicht vergessen, es gab parallel dazu ja auch diese ganzen Folk-Entwicklungen in den USA, Bob Dylan, John Baez, Protestbewegung, Vietnamkrieg. Das alles spielte ja damals eine große Rolle und das schwappte natürlich auch in die DDR rüber. Und in dem Sinne wurde auch englischsprachig natürlich gesungen. Es gab auch die ganzen Beatbands in der DDR, die dann ab 1965 auch zunehmend verboten wurden. Also Anfang der 60er durchaus ein kompletter Aufbruch noch. Und dieses Zurückdrängen fand dann ab 1965, 66 statt und dauerte dann auch wirklich an bis Anfang der 70er Jahre, wo dann wieder was aufbrach mit dem Wechsel, als Walter Ulbricht abgelöst wurde durch Erich Honecker und dann 1973 die 10. Weltfestspiele in Berlin stattgefunden haben.
Hat da dann so ein bisschen, ich sag mal, der Hype um den Oktoberclub begonnen?
Ich denke schon, das ist so im Lauf der Jahre immer mehr geworden, dass also beginnend, das war am Anfang ja auch eine ganz kleine Zusammenkunft. Da haben sich, ich sag jetzt mal, 20 Leute, 30 Leute in Berlin getroffen. Dann wurde der erste Geburtstag im Prinzip gefeiert. Das war 1969. Da wurden Gäste aus anderen Ländern eingeladen, aber auch das war noch in ganz kleinem Rahmen. Und 1970 wurde daraus dann das erste Festival des politischen Liedes, was dann später zu einem der größten Festivals der Welt, also letztendlich in Europa auf jeden Fall geworden ist, wo internationale Künstler sich getroffen haben und im Prinzip eine Woche lang miteinander diskutiert haben und Konzerte und Veranstaltungen stattgefunden haben. Das war ja dann später so ein Blick in die Welt hervorgegangen aus der Geburtstagsveranstaltung des Oktoberclubs.
Konnte da eigentlich jeder mitmachen? Wie kam man denn in den Club, wenn man dabei sein wollte?
Naja, meine Geschichte habe ich ja erzählt. Es gab, wie das in jedem, ich sag jetzt mal ganz plump, Unternehmen oder in jeder Firma oder in jeder Gruppe, in jeder Clique ist, gab Leute, die wollten dabei sein. Es gab Leute, die wurden gefragt. Es war auch das Gefüge innerhalb des Clubs extrem heterogen. wie das in jeder Gruppe ist. Da gab es die, die mit Ambitionen reinkamen und die Interessen waren auch unterschiedlich. Also manche wollten einfach nur singen, andere hatten auch politische Interessen, manche hatten natürlich ideologische Interessen. Es gab Karrieristen, es gab Leute, die den Club vorangetrieben haben, es gab welche, die ihn gebremst haben. Über die Jahre waren ja um die 200 verschiedene Mitglieder in diesem Club. Also es war ja keine feste Besetzung, sondern es kamen immer wieder neue Mitglieder und alte verließen den Club.
Gab es Kriterien, nach denen Sänger, Musiker ausgewählt wurden? Musste man, ich sag mal, vielleicht jetzt in der FDJ sein, war das bindend oder wie war denn das?
Nee, ein guter Freund von mir zum Beispiel, Bassist im Oktoberclub, der war nie in der Partei. Also das war kein Kriterium, sowas, sondern es ging schon darum, dass man eine gewisse Qualifikation, ein gewisses Talent mitgebracht hat. Der Club war ja auch immer ein Amateurensemble, was viele auch gar nicht wussten oder wissen. Es gab da also kein Gehalt oder ähnliches. Die Honorare, die eingespielt wurden, die wurden in Technik gesteckt. Werden sich ja viele daran erinnern, dass es mit den Westinstrumenten, sage ich jetzt mal, im Osten nicht ganz einfach war und man dort horrende Preise bezahlt hat. Also für so einen Synthesizer DX7, der kostete damals 20.000 Ostmark. Und das ging dann alles in Equipment, in Gitarren, in Bassanlagen, Technik generell. Und da wurde also auch nie auch was ausgezahlt oder ähnliches. Und das war wirklich eine Freizeitvereinigung, bestehend aus Amateuren auf einem doch sehr professionellen Level. Und etliche sind ja später dann auch Profis geworden und haben Solokarrieren gestartet. Also es gibt ja die Reihe der Namen, ist ja sicherlich zum Teil bekannt, die dann später berühmt und bekannt geworden sind, von Tamara Danz, die dann später bei Silly war, oder eben auch Bettina Wegner, die am Anfang im Club gewesen ist, oder Aurora La Casa, bekannte Texter, Werner Kamer, Kurt Demmler, die sind alle letztendlich der Singebewegung entsprungen.
Jürgen Walter soll auch dabei gewesen sein, habe ich noch gelesen.
Genau, der hieß damals noch, glaube ich, Jürgen Pippig. Das war sein Jugendname, genau, der Chansonnier.
Und es war auch eine Frage, die ich mir gestellt hatte, ob auch Profis dabei waren, ob das wirklich ein reiner Laienclub war, wenn man das so, also Spaß am Singen hatte. Und das ist natürlich jetzt damit beantwortet. Man kann natürlich, wenn man jetzt hört, welche bekannten Namen da ja letztendlich auch mit drin waren, war der Club dann auch so eine Art Sprungbrett, den man nutzen konnte? Oder
Absolut. Es sind ja auch etliche aus dem Oktoberclub dann später im Kulturbetrieb, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne des Wortes, untergekommen, haben dort gearbeitet. Einer, der beim Oktoberclub war, war dann auch später bei Amiga, bei der Schallplatte oder sogar mehrere als Redakteur. Also das war natürlich in unterschiedlichste Richtungen ein Sprungbrett und es war vor allen Dingen eben auch wirklich so eine Möglichkeit, sich auch musikalisch auszuprobieren, weil das Niveau relativ hohes gewesen ist und man dort dann also die Möglichkeit hatte, wirklich sich auch kompositorisch oder textlich oder eben auch gesanglich, also als Instrumentalist oder eben als Sängerin oder Sänger dann auszuprobieren. Und das war eine gute Bühne, na klar, natürlich, auf jeden Fall. Also das haben eben viele bewusst genutzt und einige sind dann aber in ganz normale Berufe auch wieder zurückgegangen. Also das war sehr unterschiedlich, wie das Ganze abgelaufen ist.
Wissen Sie, wie lange Tamara Danz im Club war?
Nee, das weiß ich nicht. Also ich glaube, sie war nicht allzu lange drin, auch Bettina Wegner ja nicht, die ja dann dem Club auch später in Teilen berechtigterweise den Vorwurf gemacht hat, die haben sich kaufen lassen. Da gab es immer kritische Stimmen und die haben dann den Club verlassen und sind ihre eigenen Wege gegangen. Also wie Bettina Wegner eben beispielsweise. Ne? Und eben auch Tamara Danz. Also bei mir war es ja dann ab Mitte der 80er oder Ende der 80er, dass ich in der Endphase so 88, 89 mich auch aus diesem Singeclub-Klischee befreien wollte und parallel damals mit Gerhard Gundermann beispielsweise gespielt habe, 1988, 89, 90, der auch das Ziel hatte, aus diesem Singe-Club-Singe-Bereich herauszukommen. Wir wollten cool sein, wir wollten Rock machen, wir wollten lässig sein. Klar, da ist Singebewegung eher unsexy.
War das immer so dann, also mit den Laien, ist das auch immer so geblieben quasi?
Ja, was ja nicht bedeutet, es gibt ja auch viele Laien auf professionellem Niveau. Das ist auch ein Unterschied zu dem, wie es in Westdeutschland im damaligen in der Bundesrepublik gelaufen ist. Da gab es diese Form der Professionalisierung. Also es gab die Chorbewegung und es gab, wenn es dann Gruppen in dieser Art gegeben hat, die waren dann eben Profis. Und die haben damit versucht, dann Geld zu verdienen. Das war in der DDR anders. Und da gab es eben nicht nur den Oktoberclub, sondern das war im Prinzip nur so die Spitze des Ganzen. Viele Gruppen in den einzelnen Bezirken aus. Es gab Zentren in Potsdam mit tollen Gruppen, in Frankfurt-Oder, in Leipzig, in Dresden. Also überall richtig gute Gruppen auf hohem professionellen, musikalischen und inhaltlichen Niveau. Und das war richtig so eine Breitenbewegung, sage ich mal.
Bei den Textern, da finden sich ja zuweilen dann doch Namen, die man definitiv kennt, die Profis waren und auch immer noch sind. Wir haben Werner Kramer, haben wir schon gehört, Gisela Steineckert. Da hat man dann schon auch auf Leute zurückgegriffen, die Handwerk schon hatten.
Naja, die waren da ja jung in der Phase, als sie im Club waren oder für den Club geschrieben haben. Die haben sich da natürlich auch ausprobiert. Also dieses Bekanntsein und wirklich mit Handwerkszeug zu arbeiten, das war ja dann erst später der Fall. Also das war eigentlich eine große Probebühne. Gab ja auch immer diese Werkstätten der Singlebewegung, die zentralen Werkstätten, die gab es auch schon ab den 60ern, wenn ich das richtig weiß, wo sich jährlich die Singeclubs aus der gesamten DDR getroffen haben und wo man sich ausgetauscht hat, wo kritisiert wurde, wo diskutiert wurde, wo gestritten wurde, wo es interessante Entdeckungen gegeben hat. Also auch bis hin zu Sachen im Liedtheaterbereich. So eine Gruppe wie Karls Enkel zum Beispiel, die dann relativ schnell professionell auch geworden sind und gearbeitet haben mit den beiden führenden Köpfen. Und bis heute ist ja Hans-Eckart Wenzel einer der Liedermacher-Giganten, der damals bei Karls Enkel war. Und Werner Kramer, der Texte auch geschrieben hat damals.
Das hat er mir mal erzählt, von daher kam er jetzt bekannt vor. Da können wir ja mal auf die Musik gucken. Was für Lieder wurden denn im Oktoberclub gesungen? Sind das eigens komponierte Lieder gewesen? Sind das altbekannte Kampflieder gewesen? Es fing auch mit Volksliedern an, ne?
Es war alles möglich, sag ich mal. Also das Schöne war eigentlich, dass man alles machen konnte und probieren konnte. Bis hin zu Coverversionen, wo man also englischsprachige Titel entweder parodiert hat oder original übernommen hat. Also Leute wie beispielsweise Pete Seeger und Woody Guthrie spielten natürlich in den Anfängen in den 60er Jahren eine große Rolle. Später zu meiner Zeit dann eher weniger. Auch die ganzen Protest- und Kampflieder. Das veränderte sich auch beginnend eigentlich schon in den 70er Jahren zunehmend dahin, dass eine gewisse Individualisierung stattfand. Sprich also von Seiten der Partei und auch in Teilen der FDJ war das Interesse an sogenannten parolenhaften Massenliedern immer relativ groß. Die Clubs selber waren aber immer eher individuell unterwegs. Klar, weil die natürlich auch aus Einzelwesen bestanden haben und nicht aus einer grauen, gleichförmigen Masse. Und da versuchte man dann zunehmend auf einem höheren künstlerischen Niveau auch Sololieder, Einzellieder herzustellen. Und daraus entwickelten sich dann auch im Zuge dessen später die ganzen Liedermacher, die dann im Prinzip eigentlich schon auch dann in den 80ern auch Soloplatten gemacht haben. Am Anfang waren es ja nur weniger, jemand wie Kurt Demmler, der dort herausragte und auch Platten machen konnte. Aber später wurden das ja dann mehr auch Solisten und Singer-Songwriter in dem Sinne. Wobei der Begriff lustigerweise Liedermacher von Wolf Biermann schon in den 60er Jahren geprägt wurde, der damals in Anlehnung an Brecht sagte, der ja als Stückeschreiber benannt wurde, dass er ein Liedermacher wäre.
Das heißt, wir haben gehört, alles war möglich. Also gab es auch eigene Liedschöpfungen. Wer waren denn dann die Leute, die komponiert haben? Gab es da welche, wo man gesagt hat, ja, der hat ein gutes Händchen, der macht das? Oder kam jeder mal theoretisch, wenn er eine Idee hatte und hat gesagt, ich glaube, ich hätte da eine Idee, wollen wir dran arbeiten?
Naja, es gab natürlich schon immer, wie in jeder Band, die Leute, die die Ideen haben, die entweder mit einem Text gekommen sind oder eben auch mit einer Musik. Bei mir ist es so gewesen, Texte habe ich nie geschrieben, also bis auf ein Lied, aber das war eher so ein Versuch, war meine Seite immer die der Komposition und ich habe dann eben Texte von Gerhard Gundermann oder von Martin Mirsch und ähnlichen Leuten vertont. Und da kam man mit einer Idee, die hat man vorgestellt und dann wurde darüber diskutiert und dann wurde gesagt, machen wir oder machen wir nicht. Also ganz demokratisch, das war dann nicht angeordnet oder ähnliches. Und genauso verhielt es sich eben mit internationalen Liedern, wo dann geguckt wurde, was ist da interessant, was macht Spaß, was funktioniert. Und deshalb war die Bandbreite auch in der Singebewegung eine relativ große, was die musikalischen Genres angeht. Also da fand alles Mögliche statt. Hatte natürlich immer diesen Singer-Songwriter-Background, aber es gab eben auch etliche Gruppen, wie wir in der Schlussphase dann auch versucht haben, rockiger zu werden beispielsweise. Was dann eigentlich schon so der Übergang in die professionellen Rockbands gewesen wäre. Das war so meine Intention, weil damals Bands wie Pankow oder Silly auch, das waren so die Highlights natürlich, irgendwie vom Künstlerischen her. Und das fand man cool, das fand man interessant und das wollte man auch machen. Also ich war damals 23, als ich in den Club gekommen bin. Da ist man voll Energie und will die Welt aus den Angeln heben, klar.
Das heißt, wenn wir jetzt so unterschiedliche Leute haben, die da kommen und sagen, ich will nur singen, der Nächste hat einfach Freude an Folk, der Nächste sagt, ich habe eine politische Botschaft. Gibt es eigentlich so ein Grundanliegen des Clubs oder ist das auch so eine Mischung aus Wünschen, womit jeder kommt?
Naja, ich denke schon, dass über die Jahre die Idee, eine Sache, die den Club bestimmt hat, schon gewesen ist, wirklich eine gerechte Gesellschaft herzustellen. Also die Utopie von einer gerechten und lebenswerten Gesellschaft. So, dass das mit der Realität an vielen Stellen kollidierte, ist bekannt. Aber die Idee, eine Utopie, ist auch das, interessanterweise, ich habe da neulich mal drüber nachgedacht, ist im Moment ja auch ein bisschen das, was uns so fehlt. Also wo wollen wir eigentlich hin? Es ist alles nur noch, gefühlt jedenfalls aus meiner Sicht, Schadensbegrenzung. Man springt von einem Ast zum nächsten. Aber so eine Zukunft, wo man hin will, wo die Kinder in Zukunft sein werden, das existiert in der Form aus meiner Sicht aktuell nicht. Was eine Tragik, glaube ich, auch beinhaltet. Und das war eine Idee, die also, glaube ich, auch alle miteinander verbunden hat.
Mussten die Lieder eigentlich eingereicht werden irgendwo, dass sie abgenommen wurden vom Inhalt her und dergleichen?
Das kam auf die Veranstaltung an. Also bei den großen Estradenveranstaltungen, sage ich jetzt mal, da gab es dann auch Wünsche nach Titeln. Und auch bei so Großveranstaltungen wie Festival des politischen Liedes war in meiner Zeit, ging es um das Eröffnungsprogramm oder Oktoberclub als Mitveranstalter, wobei am Ende der Zentralrat der FDJ das dann am Ende organisiert hat, weil einfach die Mittel von der FDJ gekommen sind, um die Veranstaltung überhaupt machen zu können. Am Ende waren ja bis zu 70.000 Besucher bei den Veranstaltungen, beim Festival des politischen Liedes, und da gab es eine Eröffnungsveranstaltung und eine Abschlussveranstaltung, und da war doch sehr gewollt, dass es eigentlich eher parolenhaft zugeht, und kann mich aber erinnern, dass wir im Jahr 1989 im Februar starke Auseinandersetzungen darüber hatten, was wir dort singen. Wir hatten eine gänzlich andere Vorstellung davon. Und haben uns sozusagen in einem Kuhhandel auch, in dem wir auf der einen Seite Bella Ciao gesungen haben, auf der anderen Seite das Eigenlied gesungen, was dann so die kleinen Siege gewesen sind. Und ich meine, Bella Ciao ist ja nur angesichts dessen, wie der Titel jetzt nochmal in den letzten Jahren durch die Decke gegangen ist, muss man sich da ja gar nicht schämen.
Jetzt weiß ich, dass da, wo der Oktoberclub auftrat, dass er die jungen Leute vor allem, oft auch die, die selbst in einem Singeclub an ihrer Schule waren, dass er die unheimlich begeistert hat. Wir haben von den Werkstätten auch schon gehört. Heute würde man wahrscheinlich Workshops sagen. Ist das richtig?
Genau. Ja.
Und da war dann auch der Oktoberclub anwesend. Und mir hat jemand erzählt, dass dann auch helle Aufregung war, wenn der Club in die Stadt kam. Das waren wie Stars für uns, habe ich gehört. Mit denen konnte man dann auch reden und sich austauschen. Also, was Sie vorhin ja auch schon angesagt haben. Was glauben Sie, was hatten diese Begeisterung ausgemacht? Woher kam diese Anziehung oder auch diese Wirkung des Clubs?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es gab ja in der DDR immer diesen Blick nach Berlin auch in allen möglichen Dingen. Also Berlin war ja an vielen Stellen immer tendenziell besser gestellt, spannender, aufregender. Da gab es Bananen und in der Provinz gab es keine. Und so war das auch ein bisschen mit dem Oktoberclub, glaube ich. Der war dadurch, dass er eben der erste Club überhaupt gewesen ist, der in dieser Form existiert hat, natürlich auch immer so ein Hingucker. Und man hat ihn in den Medien wahrgenommen, leider nur ausschnitthaft. Und nur mit Liedern, die auch zunehmend dann eigentlich nur noch agitatorisch waren. Das heißt, das, was aber im Club auch immer stattgefunden hat, nämlich auch eine andere Sicht auf die Dinge, eine kritische Sicht, gab ein Lied, das nannte sich beispielsweise Schwarz und Weiß, wo immer im Gegensatz erklärt wurde, was in der Zeitung steht und was aber in Wirklichkeit stattfindet. Dieses Lied ist nie im Rundfunk gelaufen, dieses Lied ist nie ausgestrahlt worden, wurde aber vom Club beispielsweise bei seinem Konzert, was er jedes Jahr im Februar anlässlich seines Geburtstags in der Volksbühne gespielt hat. Und deshalb gab es also immer ein öffentliches Bild des Oktoberclubs und eins hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal. Und wenn der Club irgendwo aufgetreten ist, auch in der DDR, dann gab es natürlich das gesamte Programm. Und das war dann schon, glaube ich, auf jeden Fall interessanter als das, was man aus dem Fernsehen oder aus dem Hörfunk kannte.
Wo ist denn der Club überhaupt überall aufgetreten? Wie sah denn so das Muckerleben aus? Bei Vereidigung habe ich zum Beispiel gehört, gab es auch Auftritte.
Das kann sein. Also bei mir war das nicht der Fall. Ach, der Club war ja, wie gesagt, ein Amateurensemble. Und das bedeutete auch immer, also sowohl bei Tourneen als auch bei anderen Veranstaltungen, dass viele aus dem Club eine Freistellung brauchten. Also besagter Bassist und Freund von mir aus dem Oktoberclub, der war Lehrer. Und der brauchte natürlich jedes Mal eine Freistellung von der Arbeit, wenn irgendwo ein Auftritt in der Woche in der Zeit des Lehrerdaseins gewesen ist. Und so war das bei vielen anderen in ihren Berufen auch. Also es gab natürlich eben auch welche, die eher künstlerisch unterwegs waren. Bei denen war das etwas flexibler. Aber prinzipiell gab es gar nicht so viele Auftritte oder Tourneen letztendlich. Deshalb wurde beispielsweise, weil das auch immer zu Konflikten geführt hat, 1973 die Gruppe Jahrgang 49 gegründet, die dann wirklich als Abspaltung des Oktoberclubs mit Leuten, die auch im Oktoberclub waren, dann professionell unterwegs waren und im Prinzip dieses Liedgut plus eigene Sachen, da waren dann eben auch richtige Profis drin, gesungen haben und damit auch auf Tournee gegangen sind. Also die haben das dann richtig professionalisiert. Das war aber nicht der Oktoberclub.
Ist der Club auch ins Ausland gereist?
Der Oktoberclub ist viel ins Ausland gereist, also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Und es gab Veranstaltungen, das lag aber auch vor meiner Zeit, ich kannte das dann immer nur aus den Geschichten, in Mexiko, in Griechenland, beispielsweise Mikis Theodorakis, der ja auch auf dem Festival des politischen Liedes gewesen ist. In Griechenland gab es eine Veranstaltung, wo der Oktoberclub aufgetreten ist und wo die auf einer Riesenbühne, die damals, glaube ich, sogar aus West-Berlin bzw. aus Westdeutschland zur Verfügung gestellt wurde. Das war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Bühne, die sonst immer beim Rockpalast genutzt wurde oder die Technik. Dort auf einem Riesengelände in Griechenland gespielt, unter anderem eben auch mit Mikis Theodorakis zusammen. Also das hat es gegeben und es gab natürlich genauso die Verbindung in den Osten hin, in die Tschechoslowakei, in die Sowjetunion. Also beide Richtungen waren da möglich.
War der Club auch direkt in der BRD?
Ja, mehrfach. Also da gab es damals die Einladung von, wenn ich das richtig weiß, von der SDAJ, von der DKP und ähnlichen Organisationen. Es gab aber auch andere Veranstaltungen, auf denen der Oktoberclub damals aufgetreten ist. Das waren also auch Gewerkschaftsveranstaltungen und ähnliches. Aber wie gesagt, da war ich damals nie dabei. Aber dass das stattgefunden hat, das weiß ich, ja.
Es gab also auch Gleichgesinnte im nicht-sozialistischen Ausland.
Na klar. Also auch wenn man an das Festival L'Humanité in Frankreich denkt, also was auch von der kommunistischen Partei damals initiiert wurde, dort gab es auch Auftritte. Also Verbindungen im Sinne dieser Internationale, die ja in den 20er Jahren, glaube ich, muss jetzt mein historisches Wissen sehr wackelig, gegründet wurde, gab es natürlich Verbindungen auch in andere Länder und zu anderen Künstlern. Und auch beim Festival des politischen Liedes sind ja viele Künstler dann wiederum aus dem Ausland aufgetreten und nach Berlin gekommen. Also Künstler wie Mercedes Sosa beispielsweise, Mikis Theodorakis habe ich schon erwähnt. Das ging bis hin zu Künstlern 1990. Da wurde ich dann noch auf die letzten Meter Chef des Festivals des politischen Liedes, weil das immer ein Ehrenamt war, beziehungsweise dann zu der Zeit wieder wurde, wo ich dann ganz demokratisch von rund 300 Ehrenamtlichen gewählt wurde, weil die bisherige Leitung vom Zentralrat der FDJ abgewählt wurde, beziehungsweise rausgekickt wurde. Waren dann Künstler dabei wie Konstantin Wecker oder Uta Lemper zum Beispiel. Also das war durchaus ein Forum, wo viele internationale Künstler auch aufgetreten sind und dabei waren.
Jetzt haben wir schon gehört, es gab natürlich eine Entwicklung des Clubs, gerade auch in der Umbruchzeit. Ab wann gab es denn überhaupt so Veränderungen? Was waren so die vielleicht prägendsten Umbrüche auch des Clubs?
Ach, über die Jahre immer wieder. Also eigentlich einhergehend auch mit den gesellschaftlichen Veränderungen. Das begann schon eigentlich, wenn man so in die Historie auch des Liedermachens in der DDR schaut, ging das schon Ende der 50er Jahre los, wo sich die Dinge veränderten, verfestigten, die Räume enger wurden und es dann sozusagen, also 1953 Aufstand in der DDR, ne, am 17. Juni, das führte alles dann Ende der 50er zu Reformdebatten, auch beflügelt von der Abrechnung mit Stalin in der Sowjetunion damals, sodass es dann ab Anfang der 60er eine Aufbruchstimmung gegeben hat, auch was das Liedermachen angeht. Und in der Zeit waren eben Leute wie Wolf Biermann oder auch Manfred Krug beispielsweise unterwegs. Das war deren Jugend, sage ich jetzt mal. Und dann kam es wieder zur Verengung und speziell eben 1965 mit dem 11. Plenum der SED, wo das alles gestoppt wurde. Beatbands wurden verboten. Man muss sich auch mal überlegen, dass eine Band beispielsweise wie Team 4, die ja bereits in den 60er Jahren gegründet wurde, nämlich 1964 und 1968 die erste deutschsprachige Rock- bzw. Beatplatte rausgebracht hat. Also da hat Olaf Leitner, der Redakteur beim RIAS gewesen, hat mal gesagt, da waren die Westkollegen noch in den Übungskellern. Das war also definitiv die erste deutschsprachige Rock- bzw. Beatplatte von Team 4. Die mussten sich dann auch umbenennen im Zuge dieser ganzen Das wollen wir nicht aus dem Westen. Und dann wurde daraus die Gruppe nach dem benannt, der sie eigentlich gegründet hat, nämlich Thomas Naczynski. Thomas Naczynski und Gruppe. Die mussten sich dann von Team 4 umbenennen.
Was für einen Club haben Sie kennengelernt in den 80ern?
Ach na ja, das war auch, so wie ich es schon ein bisschen versucht habe zu beschreiben, sehr diskussionsfreudig, sehr virulent mit ganz vielen unterschiedlichen Charakteren, wo man auch gelernt hat, wenn man eine Idee hatte oder was wollte, sich durchzusetzen. Es war eine extrem gute Schule auch, um sich zu beweisen, sag ich mal. Also weil man traf auf Leute, die man nicht einfach so überreden konnte, sondern die alle eine eigene Meinung, eine eigene Idee, eine eigene Vorstellung hatten. Und parallel zu all dem, was in der DDR zur damaligen Zeit ja stattfand, man darf ja nicht vergessen, dass also Anfang der 80er, schon spätestens ab Mitte der 80er ja auch in der DDR, das, was in der Rockmusik passierte, natürlich auch sich in der Singebewegung mit auswirkte. Also sprich, es gab ja die Punkbands, die aufbrachen, die wiederum dann die etablierten Bands wie Panko und Silly und Karat und Pugis ja sowieso in Bedrängnis brachten und einen ganz anderen Wind ins Land brachten. Und Gleiches fand natürlich auch mit den Jüngeren in der Singebewegung statt, die sich dann davon distanzierten, was die Älteren gemacht haben. Und das traf auf mich auch in gewisser Weise zu. Also mit dem Frühwerk des Oktoberclubs verband ich letztendlich wenig, eigentlich gar nichts. Also das war für mich weit weg, das hatte nichts mit mir zu tun. Ich wollte meine eigenen Sachen machen und die Möglichkeiten gab es dann. Es war dann so, dass ich, als ich in den Club 1987 kam, de facto 2 Monate knapp Zeit hatte, mir das Repertoire drauf zu nageln, sag ich jetzt mal, weil im Februar dann schon wieder das Festival des politischen Liedes war, wo der Oktoberclub ja immer mit einem neuen Programm auch aufgetreten ist. Und da gab es dann vor der Veranstaltung in der Volksbühne, kann ich mich noch dran erinnern, ein Gespräch zwischen dem damaligen Verantwortlichen aus dem Zentralrat der FDJ für Kultur und 2 Mitgliedern des Oktoberclubs, die damals in sozusagen leitender Funktion waren. Und dann flogen 2 Titel aus dem Programm. Und ich nahm das alles nur zur Kenntnis. Ich war ja ganz frisch und hab Gitarre gespielt und Klavier gespielt und dachte nur, nee, aber das ist nicht das, was du willst. Und habe dann gesagt, so Leute, das war's, ich gehe wieder raus, ich verabschiede mich. Und dann waren es 2 Leute aus dem Club, unter anderem besagter Bassist, mit dem ich bis heute eng befreundet bin, der eben auch nicht in der Partei war, der zu mir sagte, wenn du jetzt gehst, wird sich nichts ändern. Und wir werden dafür sorgen, dass du Clubchef wirst. Da habe ich gesagt, na, ihr habt ja ein Ei auf dem Kopf. Also, so, aber es war dann so, es gab wirklich Wahlen innerhalb des Oktoberclubs, auch wer die Leitung stellt. Und die Altvorderen, sag ich mal, hatten sowieso tendenziell eher ein Interesse daran, mit dem Club in den Westen zu fahren, als sich noch groß zu engagieren. Und so wurde ich dann zum künstlerischen und organisatorischen Leiter des Oktoberclubs 1988.
Sie haben ja auch schon erzählt, dass sich die Lieder dann letztendlich auch verändert haben, auch die Texte. Was wurde aus Sag mir, wo du stehst? Wo ging die Reise hin?
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das fand ich damals ziemlich lustig. Gibt es auch auf irgendeinem Sampler, dass eine Punkband, nämlich Naiv, den Song punkmäßig gecovert hat und ihn im Prinzip nochmal umgedreht hat. Und das fand ich eine coole Version. Also dieses Lied nochmal im Prinzip neu anzufassen. Das war eben aber auch möglich. Ich vermute mal, dass Lutz Schramm damals im Praktikum möglicherweise diesen Titel gespielt hat. Aber mit Sicherheit weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass er auf alle Fälle dann später auch erschienen ist. Und das sind so Lieder, die für mich auch eigentlich nur Geschichte sind. Also ich wusste, dass es dieses Lied gibt, dass Hartmut König das in seinen jungen Jahren geschrieben hat, damals in den 60ern. Und hatte mit mir aber dann weniger zu tun. Ich habe das auch nie gesungen oder nie gespielt. Und so gab es eben einige Lieder aus dem Oktoberclub, die dann eigentlich eher so in der Mottenkiste blieben auch.
Würden Sie sagen, dass das Anliegen des Clubes schon das gleiche geblieben ist, nur vielleicht andere Mittel gefunden hat?
Naja, ich habe ja vorhin versucht zu beschreiben, also diese Sehnsucht nach Veränderung und nach einer gerechteren Gesellschaft vereint, aber nicht nur den Oktoberclub. Ich glaube, da gab es viele im Land, die mit dieser Idee unterwegs waren. Und es ist ja immer die Frage, also ob man sich einmischt in die Prozesse oder ob man sich ihnen entzieht. Ich habe damals während des Studiums eine sehr lange Diskussion mit 2 Kunststudenten gehabt, kann ich mich daran erinnern, bei mehreren Flaschen Rotwein. Ob man sich denn jetzt dem System und dem Land entziehen solle, indem man ausreist, oder ob man im Land bleibt und versucht, Sand im Getriebe zu sein, wie Gerhard Gundermann mir das mal erklärt hat. Und ich war eher auf der Seite, dass ich gesagt habe, ich bin dann eher der Sand im Getriebe und nicht der, der sich dem entzieht und das Land verlässt.
Wie hat denn der Club die Wende und die Zeit davor erlebt?
turbulent, wie alle. Also die Zeit davor war wirklich dadurch geprägt, dass der Club auch zunehmend in Konflikt mit den traditionellen, sag ich mal, Genossen geriet. Gab da speziell einen Eklat im Herbst 1988 bei einem Auftritt in Berlin, bei einer Parteiveranstaltung, wo wir eingeladen waren. Das Konzert in der Mitte unterbrochen wurde nach zwei Liedern. Das eine davon, eins, was wir ins Programm genommen hatten, nachdem es im Sommer zuvor einen Eklat auf der DDR-Singewerkstatt in Erfurt gegeben hatte, wo der Titel verboten wurde, nennt sich Die Verantwortung. Der Text war von Martin Mirsch und wurde damals im Sommer dort von der Gruppe Sturmvögel aus Schwerin gespielt und wurde dann für die Abschlussveranstaltung nicht zugelassen. Und dann haben wir Kraft unserer Wassersuppe als Oktoberclub diesen Titel in einer eigenen Version ins Programm genommen und haben den dann dort auch im Oktober gespielt. Und dann wurde das Programm abgebrochen und der erste Kreissekretär sagte zu uns, das ist nicht der Oktoberclub, den wir kennen und den wir wollen. Woraufhin dann damals einer von uns aus dem Club der Altvorderen nach vorne ging und natürlich mit Gorbatschow und den Veränderungen von Perestroika und Glasnost im Rücken sagte, dass also der Wind der Geschichte die Ewiggestrigen hinwegfegen wird. Daraufhin wurde begonnen, Arbeiterkampflieder über die Lautsprecher einzuspielen und dann bin ich noch nach vorne gegangen und habe gesagt, dass ich angesichts der Situation, dass es sich ja sicher um eine Parteiveranstaltung handelt, doch gerne abstimmen lassen wollen würde. Also, dass die Anwesenden nochmal sagen sollen, ob wir weiterspielen sollen oder nicht. Und dann wurde das Mikrofon abgedreht und dann kam die damalige Assistentin, Sekretärin, was auch immer sie gewesen sein mag, zu mir und sagte, ob ich wahnsinnig geworden wäre, gegen den ersten Kreissekretär abstimmen zu lassen. Und das waren dann so die Geschichten, die dann passiert sind und wo man dann sagte, na gut, ist halt so. Also ich meine, es ist ja generell so, dass wenn man jung ist, denkt man ja wenig über Konsequenzen nach. Man macht das einfach. Das ist ja auch das Schöne. Also man überlegt weniger voraus und sagt, das ist jetzt so und da ist meine Haltung und fertig, aus. Und das war meine Haltung auch im Oktoberclub damals.
War mit dem Ende der DDR, war da auch Schluss mit dem Club?
Na, nicht so richtig. Ja, also jein. Der Grund war aber gar nicht mal, dass wir nicht hätten noch spielen können oder wollen. Wir sind sogar noch 1990 in Hannover-Linden aufgetreten, dort im Freizeitheim. Also es gab schon durchaus noch Angebote und Anfragen, aber jeder war mit sich selbst beschäftigt. Wie gesagt, es war ja ein Freizeitensemble und man hatte gar nicht die Zeit, sich jetzt neben all dem, was man in seinem Leben organisieren musste. Ich habe parallel studiert, war dann ja, wie gesagt, plötzlich mit dem Festival des politischen Liedes betraut, was vorher durch einen fünfköpfigen professionellen Apparat seitens des Zentralrats der FDJ organisiert wurde, konfrontiert und habe dann in der Zeit versucht, schnellstmöglich einen Verein mit anderen zusammen auf den Weg zu bringen. Das nannte sich dann Zwischenwelt e.V. Hatte mir den Namen damals ausgedacht, weil ich dachte, das ist jetzt so eine Zwischenwelt, in der wir uns befinden. Nicht mehr DDR, aber auch noch nicht Bundesrepublik. Und daraus entstand dann das Zwischenweltfestival, was es dann 3 Jahre lang gegeben hat. Habe dann damals neben meinem Studium parallel dazu für 5 Leute ABM-Stellen organisiert, dass die in Lohn und Brot kamen und dass man also ein Vehikel hatte, um das Festival weiter fortzuführen und habe dann aber nach 2 Jahren aufgegeben, sage ich mal, weil ich das mit dem Studium und so alles überhaupt nicht mehr auf die Reihe bekommen habe und habe dann gesagt, so, ich mache jetzt mein Studium zu Ende, was mir dann wieder auch einige zum Vorwurf machten, sagt, ja, du lässt uns jetzt hier im Stich, also turbulente Zeiten.
Wenn Sie zurückschauen, was ist denn so Ihr Fazit vom Oktoberclub?
Auf meine Zeit bezogen oder insgesamt?
Na, wir können es ja splitten.
Der Oktoberclub war eigentlich Spiegel der Gesellschaft, in dem es im Club alle Arten von Charakteren gegeben hat. Es gab die, wie ich vorhin schon gesagt habe, Karrieristen, es gab die, die aus Überzeugung unterwegs waren, es gab die Rebellischen, die Oppositionellen. Alles das hat den Club ausgemacht und insofern hat sich auch das Gesicht des Clubs immer wieder verändert. Weniger in der Außenwirkung, leider, da die Medien natürlich eine große Rolle gespielt haben in der DDR. Und dann ausschnitthaft ja immer nur den Club gezeigt haben. Aber im Innern auf jeden Fall ein wirklich sehr professioneller, kreativer, künstlerisch auf einem hohen Niveau unterwegs seiender Haufen, sage ich jetzt mal. Freizeithaufen, ja.
Sehr schön. Ein professioneller Freizeithaufen, das ist ein sehr, sehr schönes Fazit.
Ja, ich glaube, das trifft ganz gut.
Und was ist Ihre liebste Erinnerung, Ihre ganz persönliche? Was tragen Sie so vielleicht für immer auch mit sich?
Na, es ist eigentlich wirklich, dadurch, dass ich ja noch ein bisschen jünger war in der Zeit und man ja so zwischen 20 und 30, wenn man dann selbst ohne die Eltern so richtig in die Welt hinausschreitet und dann zum Studium geht und dann anfängt eben auch so in eine andere Phase des Lebens einzutauchen, war das eine wichtige Schule hinsichtlich sowohl meiner weiteren, späteren künstlerischen Entwicklung. Ich habe mich dort ausgetobt, ich habe dort Songs schreiben, komponieren können, die dann auch gespielt wurden. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Hab in der Zeit, ich weiß nicht, mindestens 15 bis 20 Songs, also in den 3 Jahren, vertont und auf den Weg gebracht und arrangiert. Und dann eben aber auch gerade die Diskussion und das sich streiten über auch Tabuthemen. Es war ja nicht so, dass es also dort die Schere im Kopf gegeben hat innerhalb des Oktoberclubs, jedenfalls meinerseits nicht. Und bei den anderen habe ich das auch nicht beobachtet. Dort wurde also teilweise sogar in sarkastischer Art und Weise über bestimmte Dinge, auch bezogen auf Politik und Ideologie, gesprochen. Da gab es also durchaus Auseinandersetzungen und unterschiedliche Sichten. Also das war alles nicht stromlinienförmig und SED-Programm abgearbeitet. Also gar nicht, ganz im Gegenteil.
Ja, Herr Quandt, dann danke ich Ihnen, dass Sie uns mitgenommen haben über diese ganzen Jahrzehnte und dass wir vom Club erfahren konnten, von der Familie. Dankeschön.
Club, den Paten. Club übrigens ganz wichtig, mit K, wie Kraftklub.
Mhm, mit
weil
K.
Weil ich immer wieder lese, Oktoberclub mit einem C geschrieben. Nein, 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 Kraftklub und Oktoberclub schreiben sich mit K.
Ja, wir wollten deutsch bleiben, ne, bei der Deutung. Dann wahrscheinlich auch, das rührte daher, ne?
Na, weil ja auch letztendlich, wenn man es mit C schreibt, müsste man Club sagen.
Ja, das stimmt.
Wobei die Club-Zigaretten wurden ja auch mit C geschrieben, ne? Ja, aber trotzdem, also in der DDR war es halt üblich. Ich meine, es gibt ja auch den deutschen Begriff Club. Warum sollte man den dann mit C schreiben? Dem entgegen stand ja, dass sich Wenden der Partei der DDR in den 60er Jahren nicht alle Amerikanismen und Anglismen zu übernehmen. Insofern wurde das dann eben mit K geschrieben, logischerweise.
Ja, was mitunter ja sicherlich auch mal eine schöne Idee ist, das Clubhaus, kann ich mich erinnern, das schrieb sich, glaube ich, auch mit K.
Auf jeden Fall. Mhm. Ja, und es gibt ja auch schöne deutsche Wörter. Warum muss man dann immer fremdsprachige Wörter nutzen? Die deutsche Sprache ist so reich und so vital, da muss man aufpassen, dass die nicht verkümmert.
Das stimmt. Und deswegen schreiben wir Oktoberclub weiterhin mit K. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben von Ihrem Oktoberclub und dass Sie heute unser Gast waren. Dankeschön.
Sehr gern. Vielen Dank.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Oktoberclub. Die Singebewegung in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch unsere Krümelgeschichten, einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp, der Sachsen-Politik-Podcast. Jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD.